Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße zu die Sprecher und Sprecherinnen der Bundesregierung und den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer. Weil heute Freitag ist, beginnen wir, bevor ich weitermache, kurze Anmerkung, das Bauministerium ist nach wie vor erkrankt und meldet sich ab. Also Fragen ans Bauministerium müsste man dann bilateral klären oder hier stellen und die kriegen es dann hoffentlich mit. So, dann fangen wir mit den Ausblick auf die nächste Woche an. Herr Mayer, bitte.
Ja, gerne. Wir schauen mal auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Es beginnt am Dienstag, den 14. Oktober, zumindest mit den Terminen, die ich hier ankündigen möchte. Im Rahmen seiner Antrittsbesuche in allen Bundesländern reist der Bundeskanzler am kommenden Dienstag, den 14. Oktober, nach Potsdam. Der Bundeskanzler wird in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg vom Ministerpräsident Dietmar Woidke empfangen und nimmt an der Kabinettssitzung der Landesregierung in Brandenburg teil. Am Vormittag besucht der Bundeskanzler den Kindergarten am Filmpark. Dort wird er sich mit den pädagogischen Fachkräften austauschen. Anschließend ist der Bundeskanzler im Hasso-Plattner-Institut zu Gast und informiert sich über dessen Schwerpunkte in Forschung und Lehre. In diesem Rahmen werden verschiedene Projekte von Wissenschaftlern und Studierenden vorgestellt, die die praxisorientierte Ausrichtung des Instituts und die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz demonstrieren. Zum Abschluss seines Besuchs macht der Bundeskanzler eine Schifffahrt über die Havel entlang der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland zur Glienicker Brücke. Es wird vor Ort dann zwei Pressestatements geben. Am Dienstagabend wird der Bundeskanzler gegen 19 Uhr die Festrede bei der diesjährigen Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften im Konzerthaus Berlin halten. Der Bundeskanzler wird in seiner Rede unter anderem über die Forschungs-, Wissenschafts- und Innovationspolitik der Bundesregierung vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen unserer Zeit reden. Am Mittwoch, den 15. Oktober, leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr das Bundeskabinett. Und am Donnerstag, den 16. Oktober, wird Bundeskanzler Merz ab 9 Uhr im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 23. und 24. Oktober abgeben. Und damit wäre ich durch mit den Terminen.
Dann haben wir noch zwei Reiseankündigungen. Einmal vom BMZ, bitte, wenn ich das richtig sehe.
Ja, vielen Dank. Entwicklungsministerin Riem Alabali Radovan reist nächste Woche von Mittwoch bis Freitag zur Jahrestagung von Weltbank und IWF nach Washington. Als deutsche Gouverneurin der Weltbank wird sie dort an der Sitzung des Entwicklungsausschusses teilnehmen. Daneben stehen aber auch Treffen mit afrikanischen Partnern an, unter anderem im Format der G20 Compact with Africa Initiative. Und in verschiedenen multilateralen Formaten wird es außerdem um die Unterstützung der Ukraine gehen, sowie die Perspektiven für Nahost und die Rolle der Weltbank im Hinblick auf Gaza. Die Ministerin wird die Gelegenheit nutzen, wie sie es auch schon bei der UN-Generalversammlung in New York getan hat, mit verschiedenen Gesprächspartnern am Rande der Treffen zum Thema Gaza und Wiederaufbau zu sprechen. Zudem lädt die kanadische G7-Präsidentschaft für Freitag zu einem Treffen der G7-Entwicklungsministerin am Rande der Jahrestagung ein.
Dann haben wir noch eine Ankündigung des Auswärtigen Amtes.
Genau, ich habe eine Reiseankündigung für die kommende Woche. Außenminister Wadephul reist am Montag nach Griechenland und Bulgarien, wo er Gespräche mit dem griechischen Außenminister Georgios Gerapetridis und dem bulgarischen Außenminister Georgiev führen wird. Anschließend reist der Außenminister weiter nach Rumänien, wo er mit der rumänischen Außenministerin Oana Toyo zusammentreffen wird. Im Zentrum der Gespräche mit unseren engen Partnern in EU und NATO werden die Unterstützung für der Ukraine und die europäische Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit stehen. Außerdem geht es um wirtschaftliche Zusammenarbeit, das gemeinsame Engagement zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und um die Erweiterung der EU. Das war's.
Vielen Dank. Gibt es denn Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers? Sehe ich nicht. Fragen zur Reise der Entwicklungsministerin? Sehe ich auch nicht. Ich weiß aber, dass es eine Frage gibt zur Reise des Außenministers.
Ja, bitte schön. Guten Tag. Irene Anastasopoulou von Griechische Zeitung Tovima. Herr Giese, können Sie was zu der Agenda des Treffens von Herrn Wadephul mit Herrn Gerapetridis in Athen? Soweit ich weiß, war die Reise nicht sehr langfristig organisiert. Können Sie was zu den Themen sagen?
Ich habe das gerade schon ausgeführt. Ich kann es gerne noch mal wiederholen. Es geht mit diesen engen Partnern in der EU und NATO, die der Außenminister in der nächsten Woche treffen wird, um die Stärkung unserer Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es geht um die Erweiterung der EU, europäische Wettbewerbsfähigkeit. Also eine ganze Reihe von Themen, die wir mit unseren engen Partnern da besprechen werden. Und im Übrigen würde ich den Gesprächen ungern vorgreifen. Und es wird da vor Ort auch eine Pressekonferenz geben, wo sich dann die beiden Außenminister über die besprochenen Themen auch äußern werden.
Eine Anfrage, wenn ich fragen darf. Sie wissen, also die Beziehungen zwischen Griechenland und Türkei nicht die beste sind. Ist das auch, wird auch ein Thema sein? Und es gibt auch noch das Problem mit Eurofighter. Gibt es was Neues in diesem Gebiet? Wird die Bundesregierung das grüne Licht geben?
Also wie gesagt, auch da würde ich gerne sagen, dass ich den Gesprächen nicht vorgreifen will. Das Thema wird bestimmt auch angesprochen. Natürlich wird auch das Verhältnis zu anderen Ländern da ein Thema sein. Ganz offensichtlich gibt es da Themen zwischen Griechenland und der Türkei, die auch strittig waren. Deutschland hat sich in der Vergangenheit schon dafür eingesetzt, dass all die offenen Fragen zwischen Griechenland und der Türkei im vertraulichen Dialog und auf Grundlage des Völkerrechts gelöst werden. Dieses Interesse an Stabilität und Dialog im östlichen Mittelmeer teilen wir sehr, sehr ausgesprochen und begrüßen, dass Griechenland und die Türkei seit dem verheerenden Erdbeben im Februar 2023 gemeinsam einen Entspannungskurs verfolgt haben. Wir hoffen sehr, dass dieser konstruktive Weg fortgeführt wird und mit neuen Impulsen versehen wird. Davon abgesehen, aber wie gesagt, würde ich der Reise ungern vorgreifen.
Vielen Dank.
Dann Herr Rinke dazu, bitte.
Ich wollte es auch noch mal probieren, was die Gespräche in Griechenland angeht. Wenn ich richtig informiert bin, stehen da ja auch Patriot-Systeme von Spanien. Wird das Thema sein, ob Griechenland möglicherweise einverstanden ist, dass diese Systeme dann in die Ukraine verlagert werden?
Also Herr Rinke, da würde ich das auch nochmal wiederholen. Ich werde jetzt nicht zu den ganz genauen Einzelheiten der Gespräche mich äußern. Das würde die Gespräche vorwegnehmen. Aber wie gesagt, vor Ort wird es eine Pressekonferenz geben. Wir werden auch dafür sorgen, dass das, was da besprochen wird, dass es auch den Weg nach Deutschland findet.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann haben wir einige Fragen im Nachgang zum Koalitionsausschuss. Ich würde einmal anfangen mit dem Thema Bürgergeld-Grundsicherung und habe dazu Herrn Höfele schon auf meiner Liste.
Höfele, DTS, guten Morgen. Ich habe tatsächlich noch mal eine Frage gestern zu den Sanktionen. Was uns da gewundert hat, die angekündigten Sanktionen für Leistungsempfänger sollen ja wohl härter sein. Wenn sie zu einem Termin nicht erscheinen, dann wird auch die Miete irgendwann nicht mehr gezahlt. Wenn der Leistungsempfänger dann aber erscheint und sagt, er hat einfach keine Lust zu arbeiten, dann wird die Miete wieder gezahlt. Können Sie das erklären, warum die Sanktionen härter sind bei dem eigentlich leichteren Vergehen, dem einfach nur nicht erscheinen? Wer sich rufen will.
Ja, also erstmal, es gab ja hier vielfach auch mal Fragen, wie sozusagen das Vorhaben des Koalitionsvertrages umgesetzt wird, nämlich dass das bisherige Bürgergeldsystem jetzt zu einer neuen Grundsicherung umgestaltet wird. Und richtig ist, dass es jetzt Beschlüsse gab unter den Koalitionären, die wir in die aktuelle Gesetzgebung mit einbinden. Und ein Punkt ist dort, dass beispielsweise bei Terminversäumnissen, wo es darum geht, überhaupt erstmal Menschen zu erreichen, dann eine Kaskade gibt, wo möglicherweise dann am Ende steht, dass die Person kein Geld mehr überwiesen bekommt. Und ist es natürlich bei allem so, und man muss aber unterscheiden zwischen Terminversäumnissen und auch Pflichtverletzungen. Also wenn jemand gar nicht zum Termin erscheint und mehrfach angeschrieben wird, dann kommt es zu Sanktionen, dann kommt es auch zum Streichen der ganzen Mittel und am Ende kommt es eben auch dazu, dass beispielsweise die Kosten der Unterkunft nicht mehr übernommen werden. Aber auch dort kann jederzeit, sobald sich eine Person meldet und eben zu einem Termin im Jobcenter erscheint und es dann auch eben zu Absprachen kommt, wie man beispielsweise sich besser in den Arbeitsmarkt integrieren kann oder welche Maßnahmen ergriffen werden, wird natürlich immer wieder dann auch die Leistung ausgezahlt.
Nachfrage, wenn die Miete nicht gezahlt wird, das merkt ja zuerst vor allem der Vermieter, der die Miete nicht mehr bekommt. Ist das mit beabsichtigt, dass man die Vermieter da auch so als Hilfs-Sheriff quasi, dass die auch ein bisschen Druck auf die Leistungsempfänger ausüben sollen?
Also ich glaube, bevor das passiert, sind noch mal eine Reihe von anderen Schritten, wo persönlicher Kontakt aufgenommen wird mit der jeweiligen Person, die stehen dem bevor. Und ansonsten müssen wir jetzt auch noch mal trotz der Beschlüsse abwarten, wie die konkrete Gesetzgebung aussieht. Und dann können wir noch mal dazu Stellung beziehen.
Herr Rinke.
Ich hätte ganz gerne sowohl beim Bürgergeld als auch bei den anderen Beschlüssen nach dem Zeitplan gefragt. Vielleicht können Sie das, Herr Mayer, noch mal sagen, wann eigentlich was bis zu welchem Zeitpunkt beschlossen werden soll, also wann es im Kabinett sein soll, weil mit den verschiedenen Äußerungen es da doch ein paar Unklarheiten gab. Also können Sie uns so ein Tableau bitte mal geben zur Umsetzung?
Ich will vielleicht, weil wir jetzt bei dem Bürgergeldthema schon auch sehr im Detail waren, aufgrund der Nachfrage vielleicht noch einen Satz mal davor stellen. Das ist in der Tat eine wesentliche Reform, die wir jetzt, auf die wir uns in der Bundesregierung geeinigt haben, die ein klares Ziel hat. Und dieses Ziel ist, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Ja, das ganze System, was wir haben, ist darauf ausgerichtet, Menschen zu unterstützen, in Arbeit zu kommen, sich dadurch eben auch selbstbestimmt einen sicheres und gutes Leben organisieren zu können. Und das steht für uns im Vordergrund. Wir sehen auch, dass häufig in der Diskussion es natürlich um einen kleinen Teil derjenigen geht, die sozusagen ja, quasi nicht mitwirken und der dann sehr im Vordergrund steht. Wir sehen aber, dass der größte Teil und nochmal, so ist unser System auch aufgebaut, Menschen zu helfen, eben in Arbeit zu kommen. Und mit der neuen Grundsicherung werden wir jetzt eine gerechte Lösung finden, das auch neu zu organisieren. Was den genauen Zeitplan angeht, es gibt in den Beschlüssen des Koalitionsausschusses an manchen Stellen ja auch schon sehr konkrete Hinweise, wenn wir zum Beispiel mit Blick auf das Rentenpaket und die weiteren Differenzierungen anschauen. Da wird es sicherlich bei der Aktivrente sehr schnell gehen. Es gab auch eine Einigung, dass weitere Teile des Rentenpakets noch in diesem Jahr dann auch komplett umgesetzt werden. Alles Weitere kennen Sie, Herr Rinke, die Abläufe. Wenn ich jetzt hier ein Datum nenne, dann fragen Sie morgen nach, wie sieht es da jetzt genau mit aus? Die Gespräche laufen jetzt. Natürlich ist es gewünscht, dass wir das alles sehr, sehr zügig umsetzen. Und ich bin auch, muss ich sagen, nach den Gesprächen der letzten beiden Tage sehr optimistisch, dass das gelingt.
Genau deswegen würde ich gerne noch mal nachfragen, was ist nächste Woche im Kabinett von diesen Beschlüssen?
Da würden wir spätestens am Mittwoch drüber informieren.
Herr Jessen.
Ja, Herr Mayer, da Sie ja eben selbst sagten und die Arbeitsministerin hat es gestern auch gesagt, der Teil oder die Anzahl der Menschen, die tatsächlich von weitgehenden Leistungskürzungen betroffen wären, sei sehr klein und die Mehrzahl sei kooperativ. Das waren Ihre Worte. Wie ist denn dann der Mechanismus, der dafür sorgt, dass durch diese Reform die Zahl derer, die in den Arbeitsmarkt wieder gehen, größer wird? Worin besteht der Mechanismus, wenn die Zahl der von Kürzungen Bedrohten doch so sehr gering ist?
Das BMA ist gerne.
Herr Jessen, Sie sprechen dann einen richtigen Punkt an. Es ist, und das hat die Ministerin immer deutlich gemacht, der große, der allergrößte Teil der Menschen, die in der Grundsicherung sind, sind kooperativ und wollen auch in den Arbeitsmarkt. Und darin unterstützen wir sie. Und es gibt einen sehr, sehr kleinen Teil, der eben auch dafür sorgt, dass alle anderen in Misskredit gezogen werden. Und mit den aktuellen Beschlüssen wird dieser kleine Teil jetzt in den Blick genommen. Und dort werden wir die Mitwirkungspflichten im Rahmen des Gerichtsurteils des Bundesverfassungsgerichts so anschärfen, dass eine höhere Motivation entsteht, zu kooperieren und auch mit den Jobcenter-Mitarbeitern vor Ort vor allem die Möglichkeit haben und Instrumente an die Hand geben, mit diesen Personen jetzt auch besser zu arbeiten. Also darauf kommt es jetzt vor allem an. Wie groß die Summe dann sein wird, das kann ich heute nicht beziffern. Es ist aber auch immer wichtig, bei der Gesetzgebung zu betonen, wir senden ja auch mit den aktuellen Beschlüssen und mit dem neuen Gesetz ein klares Signal. Das heißt, es gibt natürlich dann auch einen präventiven Effekt, dass Menschen wissen, wenn sie nicht kooperieren, haben sie jetzt mit verschärften Mitwirkungspflichten zu rechnen. Und insofern ist auch hier davon auszugehen, dass das eine gewisse Strahlwirkung hat.
Die Antwort verschärft eigentlich die Notwendigkeit der Nachfrage. Wenn es jetzt schon so ist, dass nur relativ wenige Menschen überhaupt sozusagen missbrauchsrelevant oder verdächtig sind, wieso ist dann diese Form der allgemeinen Androhung nötig, um die sowieso kleine Zahl nicht noch größer werden zu lassen. Die Logik sehe ich nicht. Und zum Zweiten, ich weiß immer noch nicht, worin der Anreiz besteht, dann doch in relevanter Größe, so haben sowohl die Ministerin als auch der Kanzler ja angekündigt, Menschen, die derzeit Bürgergeldempfänger sind, doch wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Worin besteht der konkrete Anreiz und die Möglichkeit der Hilfe dabei?
Ich will, wenn ich da vielleicht schon noch mal betonen, dass es ja dafür auch einen konkreten Anlass gibt, gibt ja auch eine Erwartung auch in der Gesellschaft, dass diejenigen, die am Ende auf staatliche Leistungen zurückgreifen, natürlich auch mitwirken. Ja, auch darauf ist unser System ja aufgebaut und deshalb war das bisher ein wichtiger Bestandteil und wir machen den jetzt an dieser Stelle eben noch schärfer. Das vielleicht nochmal generell.
Ja, ich finde auch, dass es ist kein Argument, nur weil es eine kleine Zahl ist, nicht genau bei der kleinen Zahl hinzuschauen. Also es fahren sehr viele Leute Auto und die fahren sehr richtig Auto, aber für den kleinen Teil, die nicht richtig Auto fahren, ist es trotzdem wichtig, dass man da genau hinschaut. Also es ist wichtig, der Sozialstaat beruht darauf, dass die Menschen darauf vertrauen können, dass wirklich bedürftige Menschen Leistung erhalten. Das sichern wir ab und die Menschen, die nicht bedürftig sind, erhalten keine Leistung. Und egal wie klein der Prozentsatz ist, ist die Politik aufgefordert und setzt das jetzt auch mit der Gesetzgebung um, genau hinzuschauen und dem Abhilfe zu schaffen.
Frau Lehmann.
Ja. Eine Frage ans Justizministerium dazu. Frau Beckfeld, Sie werden das sicherlich geprüft haben, aber halten Sie die komplette Streichung von Leistungen für verfassungskonform? Worauf berufen Sie sich da oder rechnen Sie mit Klagen?
Also was ich für das Justizministerium dazu sagen kann, dass wir wie üblich in das Verfahren eingebunden waren und mehr habe ich hier an dieser Stelle nicht zu ergänzen.
Rechnen Sie mit Klagen?
Ich habe nichts weiter zu ergänzen.
Herr Jessen, dazu noch? Bitte.
Dann noch mal, Herr Mühlhausen, auf Ihr letztes Argument eingehend. Wenn es so ist, dass eine kleine Zahl von Missbrauchenden sozusagen eine ganze Gruppe gesellschaftlich in Misskredit bringt und Sie dies kritisieren, das, was Sie jetzt machen, ist doch, dass Sie den Verdachtsfall einer kleinen Zahl von Missbrauchenden auf eine andere gesamtgroße Gruppe auch ausdehnen. Das heißt, Sie machen das Gleiche in Grün oder in Rot oder wie auch immer. Eine kleine Zahl wird zu Veränderungen Anlass genommen, deren Begründung darin besteht, dass es insgesamt um das Ansehen einer sehr großen Gruppe bringt. Sie bringen die doch damit in Misskredit, die vielen Kooperationsbereiten.
Also ich mache mir absolut Ihre Sicht nicht zu eigen, aber das ist Ihre Sicht, die kommentiere ich an der Stelle nicht.
Dann bleiben wir beim Nachklapp gestern und gehen zum Thema Autos, Verbrenner aus. Herr Rinke.
Ja, Herr Mayer, auch da hätte ich ganz gerne noch mal nach dem Zeitrahmen gefragt. Es wurde ja angekündigt, dass man jetzt zeitnah in der Bundesregierung zu einer festen Positionierung kommt. Das drängt auch deswegen, Sie haben vorhin die Regierungserklärung erwähnt, weil nächste Woche ja schon der EU-Gipfel ist, an dem der Kanzler dann eine deutsche Position vorbringen will. Also wird das noch in dieser Woche geklärt? Wann ist klar, wie genau die deutsche Position aussieht?
Es gibt nach dem wirklich sehr, sehr guten Autodialog gestern, der, glaube ich, insgesamt wirklich ein großer Schritt nach vorne war, in einem Thema, was uns in den letzten Wochen, in den letzten Monaten ja sehr stark beschäftigt hat mit ganz unterschiedlichen Wortmeldungen, nicht nur aus dem politischen Raum, sondern auch aus Gewerkschaft, aus Unternehmen etc. Und deshalb war es wirklich ein großer Schritt nach vorne gestern und auch eine große Einigkeit darin, wie wir den Automobilstandort Deutschland und am Ende, Sie haben es angesprochen, auch den Automobilstandort Europa weiterentwickeln wollen. Das Ziel ist in der Tat, auch da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen und kann jetzt nicht mit konkreten Daten um die Ecke kommen, aber natürlich werden wir diesen Automobildialog jetzt vernünftig nacharbeiten und es ist schon das Ziel, wirklich auch zügig zu einer Positionsfindung zu kommen. Ich glaube, wenn man die Statements auf der Bühne gehört hat, dann sieht man, dass wir uns in ganz, ganz vielen Punkten schon sehr, sehr einig sind. Ich will das auch gerne mal nennen. Der Bundeskanzler hat betont, dass die Hauptstraße, wie er es bezeichnet hat, elektrisch ist. Elektro gehört die Zukunft im Verkehrsbereich und Sie haben auch da schon gesehen, dass auch schon konkrete Maßnahmen wie Steueranreize etc. eben auch beschlossen wurden, um es stärker zu verbinden. Es wurde über die Klimaziele gesprochen, auch da eine hohe Einigung. Es ist aber auch eben über einen flexibleren Übergang gesprochen in eine neue Welt. Und insofern bin ich doch guter Dinge, dass es sehr zügig zu einer Einigung kommen kann.
Darf ich nochmal nachfragen? Vielleicht können Sie nochmal präzisieren, worüber man sich bei dieser Flexibilisierung einig ist. Also ich hatte gestern den Eindruck, dass es sich auf die Range Extender und diese Plug-in-Hybride bezieht. Aber heute Morgen hat zum Beispiel der Fraktionschef der Union gesagt, das sind schöne erste Schritte. Einigen Ministerpräsidenten reicht das nicht. Also ist das jetzt nur ein erster Schritt oder ist das die Einigung innerhalb der Bundesregierung?
Erstmal ist ja nochmal wichtig, wir reden ja bei dem Thema, was Sie ansprechen, von einer europäischen Regulierung. Das heißt, worum es hier geht, ist erstmal eine deutsche Position zu finden für dann Verhandlungen, die auf europäischer Ebene abgestimmt werden müssen. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Wegen, die denkbar sind, um diese Flexibilisierung, die wir in dem Punkt hier erreichen wollen. Nochmal, das Ziel ist klar, aber der Weg dahin kann flexibler gestaltet werden. Sie haben jetzt ein paar Beispiele genannt, die auch auf der Bühne genannt wurden. Und nochmal, am Ende werden wir ein Ergebnis präsentieren und dann auch, sage ich mal, in den konkreten Details dann sehr konkret werden können, wofür wir uns auf europäischer Ebene einsetzen. Da möchte ich jetzt bei verschiedenen Technologieoptionen noch nicht vorgreifen.
Dann habe ich dazu auch Herrn König.
Ja, ich hätte dazu noch mal eine Frage ans Umweltressort. Ach, da, ja, schon. Ich hatte es bisher so verstanden, dass von Ihrer Seite aus Sie eigentlich ganz gut mit der bisherigen Regelung leben könnten. Wie stehen Sie zu der sich nun etwas abzeichnenden Flexibilisierung, Aufweichung, wie immer man es sieht? Und wie sehen Sie das auch mit Blick auf die Klimaziele in dem Bereich? Sehen Sie da Auswirkungen oder ist das eher davon unberührt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die aktuelle Regelung ist ja geltendes Europarecht. Insofern kann es auch nur von der EU-Kommission dann Änderungsvorschläge geben. Und das, worüber wir hier miteinander reden, bezieht sich im Grunde auf das, was dann an Anregungen aus Deutschland für die Positionsfindung der EU-Kommission eingebracht werden kann. Der Minister hat sich tatsächlich gestern zufrieden geäußert. Er verfolgt ja in dieser Debatte auch zwei Ziele. Das eine sind die Klimaziele und das andere ist auch der Schutz der Arbeitsplätze und die Ermöglichung eines guten Übergangs. Er hat gestern gesagt, wir haben heute nicht den Rückwärtsgang in die alte Verbrennerwelt eingelegt, sondern wir haben einen flexibleren, sozialeren Übergang in die neue Welt beschrieben. Und wenn Sie jetzt auf die Klimaziele 2035 im Verkehrssektor anspielen, da gibt es tatsächlich gute Ideen, wie man dafür sorgen kann, dass man einerseits technologische Optionen ermöglicht und andererseits das, was dann an Folgen für Emissionen womöglich zusätzlich entsteht, kompensiert. Eine der guten Ideen, die hier im politischen Raum auch schon gebracht wurden, auch vom Vizekanzler zum Beispiel, ist, dass man den grünen Stahl mit einbezieht. Und wenn man das dann macht, würde man tatsächlich auch erstmals eine richtig stabile Nachfrage nach grünem Stahl organisieren und damit auch über den Automobilsektor hinaus in einem anderen Sektor einen wichtigen Impuls für die Dekarbonisierung setzen.
Dann Herr Lehning, bitte dazu.
Jetzt ist es so, dass der grüne Stahl von der Automobilindustrie überhaupt nicht angenommen wird. Die sagen, das ist zu teuer, das lässt sich überhaupt, das ist nicht rentabel. Und auf der anderen Seite die Umweltverbände, die sagen, das ist eine komplette Verabschiedung der Bundesregierung von den Klimazielen und es ist überhaupt nicht zu erreichen. Was sagt denn da der Umweltminister? Weil eigentlich ist der noch zwei Tage vorher dafür eingetreten und hat gesagt, Verbrenner aus 2035, das ist unverrückbar. Und das hört sich ja jetzt ganz anders an.
Das sind unterschiedliche Kategorien, ne? Also es gibt diese Rückkehr in die alte Verbrennerwelt nicht. Sondern es gibt jetzt die Idee der EU-Kommission, ein neues System vorzuschlagen, was auch mit Kompensation arbeitet. Und die findet der Minister kreativ. Und auch produktiv, weil sie in zwei ganz wichtigen Feldern, Automobil und Stahl, Fortschritte organisieren kann. Wenn sie jetzt auf Kosten Wasserstoff, klar, also natürlich ist grüner Stahl jetzt noch teuer. Aber wir reden hier über die Zeit nach 2035 und sollten da auch eine gewisse Technologieentwicklung und auch Kostenentwicklung annehmen können. Zweiter Punkt, das ist jetzt natürlich, wie gesagt, eine Anregung an die EU-Kommission und die EU-Kommission müsste da ein entsprechendes System vorschlagen. Insofern haben wir jetzt da keine fertigen Antworten drauf, sondern das müsste dann in einem nächsten Schritt mit Brüssel besprochen werden.
Herr Hessen dazu?
Herr Fichtner, kann Ihr Minister nicht einfach sagen, dass es ihm am liebsten wäre, wenn die derzeitige EU-Regelung beibehalten würde, was die Verbrennerdaten betrifft?
Ja, der Umweltminister ist ja, ich war am Dienstag mit ihm bei einem Gespräch mit Betriebsräten mit dabei, und er hört dann natürlich auch zu, wenn beschrieben wird, wie Unternehmen gerade mit der Situation kämpfen, wie der Hochlauf der Elektromobilität für viele gerade noch nicht schnell genug geht. Und wenn Sie beschreiben, dass Sie Flexibilitäten beim Übergang brauchen, dann ist ihm das nicht egal, sondern das nehmen wir ernst. Denn unser Ziel ist ja nicht, dass man am Ende diese neuen Autos außerhalb von Europa produziert, sondern wir wollen mithelfen, dass die neue klimafreundliche Verkehrswelt auch bei uns in Europa produziert wird.
Ja, aber wären diese Ziele nicht auch mit der bisher gültigen Regelung erreichbar?
Die neue Regelung ist gut. Er hat das auch als guten Kompromiss gestern bezeichnet. Wie gesagt, es ist noch bisher alles Debattenstadium. Wir sind weit gekommen. Es muss hinterher auch dann von der EU-Kommission vorgeschlagen werden. Insofern reden wir jetzt tatsächlich noch nicht über fertige Gesetzestexte. Aber das, was da miteinander besprochen wurde in den letzten Tagen, das finden wir gut.
Dann habe ich eine Frage zum Thema Friedensnobelpreis. Herr Rinke.
Ja, Herr Mayer, ich hätte ganz gerne von Ihnen eine Bewertung, wie die Bundesregierung die Auswahl des Nobelpreiskomitees findet und wie groß die Enttäuschung möglicherweise ist, dass es nicht an Donald Trump gegangen ist.
Ja, danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, da zwei, drei Sätze zuzusagen. In der Tat begrüßt die Bundesregierung die Entscheidung des Nobelkomitees, den diesjährigen Friedensnobelpreis an Maria Corina Machado zu verleihen, und gratuliert ihr an dieser Stelle auch sehr herzlich zu dieser wirklich hohen und besonderen Auszeichnung. Mit dieser Ehrung würdigt das Nobelkomitee ihren mutigen und langjährigen Einsatz für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte in Venezuela sowie ihren Beitrag zur Stärkung der venezolanischen Zivilgesellschaft. Die Verleihung des Preises steht zugleich für die Unterstützung all jener, die sich in Venezuela und in Lateinamerika und weltweit friedlich für politische Freiheit, Gerechtigkeit und den Schutz der Menschenrechte einsetzen. Die Bundesregierung teilt die Überzeugung, dass dauerhafter Frieden nur dort möglich ist, wo Menschenrechte geachtet und demokratische Grundprinzipien gewahrt werden. Das gilt auch für Venezuela. So viel zu der Entscheidung, die vor wenigen Minuten bekannt geworden ist.
Und würden Sie auch noch was zu Donald Trump sagen? Ich frage deswegen, weil es in Norwegen ja Sorgen gibt, dass Donald Trump möglicherweise, der das mehrfach eingefordert hat für sich, sogar mit Sanktionen reagieren könnte?
Ja, also Sie wissen ja, dass wir diesen Preis nicht verleihen und da auch keine Stimme, kein Stake drin haben, sondern das komplett unabhängig ist. Und insofern, glaube ich, ist das auch eine unabhängige Entscheidung des Nobelkomitees, die wir natürlich, wie ich gerade gesagt habe, an der Stelle sehr begrüßen.
Bleiben wir bei Donald Trump und auch bei Herrn Rinke erstmal. Sie hat noch eine Frage auch zu den Drohungen des US-Präsidenten gegen Spanien aus der NATO auszuschließen.
Ja, genau, schließt sich da an, hat aber jetzt wirklich nichts mit dem Nobelpreis zu tun. Er hat Spanien angedroht, aus der NATO ausgeschlossen zu werden, weil man das vereinbarte Ausgabenziel nicht erreicht. Da hätte ich auch ganz gerne der Bundesregierung, entweder von Herrn Giese oder Herrn Mayer.
Ja, also ich kann anfangen. Also jetzt im Detail, die Aussage würde ich nicht kommentieren. Grundsätzlich ist klar, dass für uns die NATO ein ganz zentrales Bündnis ist, dass wir uns auch auf den Weg gemacht haben, gemeinsam, und auch Deutschland vorangeht mit der Erhöhung seiner Ausgaben für Verteidigung und verteidigungsrelevante Ausgaben, uns auch insgesamt so aufzustellen, dass wir uns zu jeder Zeit verteidigen können. Denn es ist ein Verteidigungsbündnis, und dabei würde ich es bewenden lassen.
Wird die Bundesregierung den Druck auf Spanien ausüben, dieses vereinbarte Ziel möglicherweise doch noch zu erreichen und umzusetzen?
Generell ist natürlich so, dass jeder in der NATO eine Rolle hat und auch eine Rolle spielen muss. Wie gesagt, Deutschland geht da, glaube ich, mit sehr gutem Beispiel voran. Aber wir setzen natürlich darauf, dass alle Partner zu ihren Zusagen und ihren Möglichkeiten, die sie in die NATO einbringen können, auch stehen.
Dann hat der Herr Fitztum eine Frage zum Thema Frankreich. Ist das? Nein, das ist das Richtige. Das richtige Mikro?
Jetzt. Herr Mayer, ich wollte wissen, ob der Bundeskanzler in den letzten Tagen mit dem französischen Staatspräsidenten im telefonischen Austausch war bezüglich der Regierungskrise in Frankreich Und gehen Sie davon aus, dass nach einer Ernennung eines neuen Premiers heute tatsächlich Ruhe in diese Krise einkehrt und Frankreich wieder ein stabiler Partner wird?
Ja, ich glaube, wir haben uns in den letzten Tagen auch hier in der Regierungspressekonferenz auch schon mehrfach dazu geäußert, dass wir die Situation natürlich sehr eng auch beobachten, dass wir an jeder Stelle eben auch klar gemacht haben, dass Frankreich auch jetzt ein total stabiler und wichtiger Partner für uns ist, dass der Austausch mit dem Präsidenten Macron und Bundeskanzler Merz auf in eigentlich allen wichtigen Fragen, die uns beschäftigen, von der Außenpolitik zur Verteidigungspolitik, zur Lage in der Ukraine, zur Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union, sehr, sehr gut ist und der natürlich auch in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv geführt wurde.
Also konkret gab es denn Telefonate in den letzten paar Tagen dazu? Also ist es tatsächlich virulent war, diese Krise seit dem Rücktritt?
Wie gesagt, der Austausch ist fortlaufend. Ich habe jetzt hier keine Tagebucheinträge oder Ähnliches zu verkünden.
Dann gehen wir zum Thema Gaza-Israel. Da habe ich eine Reihe an Fragen und fangen an mit Herrn Heimbach. Darf ich Sie bitten, das Mikro hinter sich auch nochmal aufzuklappen? Die sind ein bisschen empfindlich, diese Mikrofone, die werden so geknickt werden.
Ja, vielen Dank. Ich wollte einmal fragen, also es geht jetzt um die kurzfristige Hilfe für Gaza. Wie wird die Bundesregierung denn diese Hilfe voraussichtlich organisieren? Also wie sind BMZ und AA da beteiligt? Und der Kanzler sagte ja auch gestern, es sollen Zelt und Ausrüstung für die Wasserversorgung geliefert werden. Wird die Bundeswehr etwa diesen Transport übernehmen und wie schnell kann sowas gehen?
Ich würde gerne BMZ ergänzen.
Wir hatten das ja, Sie haben ja gesehen, der Bundeskanzler hat sich dazu heute geäußert. Dem würde ich mich erstmal anschließen. Diese Pressemitteilung haben Sie wahrscheinlich gelesen. Für das Auswärtige Amt kann ich sagen, es gibt jetzt zahlreiche kurzfristige Aufgaben, die wir angehen können. Für die Menschen in Gaza geht es vor allem darum, jetzt die Versorgung mit Lebensmitteln und Medizin massiv auszuweiten, um die humanitäre Lage rasch zu verbessern. Unterstützen wir die VN-Organisation mit jetzt ad hoc zusätzlich 29 Millionen Euro für humanitäre Hilfe. Die Mittel sind für das Welternährungsprogramm, für UNICEF und für die Weltgesundheitsorganisation vorgesehen. Wir prüfen auch ein vertieftes Engagement im Gesundheitsbereich, etwa um lebensnotwendige Gesundheitsdienste schnell und zielgerichtet wiederherzustellen. Gemeinsam mit Ägypten und natürlich gemeinsam mit dem BMZ wollen wir innerhalb der nächsten Wochen zu einer Wiederaufbaukonferenz für Gaza nach Kairo einladen. Das wird eine politisch breit angelegte Konferenz sein, die auch im Blick hält, dass am Ende eine Zwei-Staaten-Lösung stehen muss. Wir wollen auch langfristige Aufgaben da unseren Beitrag leisten, wenn es um den Aufbau einer effektiven Verwaltung für Gaza geht. Da hat Deutschland eine Rolle zu spielen, denn wir sind international ein sehr gefragter Partner in Sachen humanitäre Hilfe, Stabilisierung und Wiederaufbau. Und wie der Bundesaußenminister auch gestern beispielsweise in Paris betont hat, wir sind da willens und bereit, Verantwortung zu übernehmen und werden das jetzt auch sehr, sehr schnell tun.
Ja, ich kann sehr gerne ergänzen. Unsere Ministerin Rim Alabali Radovan war ja bereits in Ägypten Ende Juli, hat Gespräche auch zum Thema Wiederaufbau, möglichen Wiederaufbau geführt. Sie war Ende August in den palästinensischen Gebieten in Jordanien und in Saudi-Arabien, hat diese Gespräche fortgeführt. Das BMZ steht bereit, jetzt auch sehr schnell und kurzfristig Unterstützung zu leisten. Wir haben zum Beispiel Ende letzten Jahres bereits Maßnahmen beauftragt, Stichwort Early Recovery, um jetzt eben schnell Maßnahmen anzustoßen, zum Beispiel bei der Wasserversorgung, zum Beispiel bei der Energiesicherung. Wir haben bereits aktiv Vorbereitungen getroffen und so stehen zum Beispiel 800 temporäre Unterkünfte bereit, die umgehend nach Gaza gebracht werden können. Also 50 davon befinden sich bereits in Ramallah und können jetzt sehr kurzfristig nach Gaza gebracht werden, damit die Leute dort dringend benötigte Unterkünfte haben. Wie Sie wissen, sind, ich glaube, mehr als 92% der Gebäude stark beschädigt oder zerstört und die Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf.
Dann habe ich Herrn Köffler. Nachfrage?
Ja, ich glaube, genau vom BMVG würde ich auch gerne noch die Antwort hören.
Sehr gerne. Also ich kann da noch hinzufügen, dass die Bundeswehr natürlich ihre Aufträge, die sie von der Politik erhält, professionell und verlässlich umsetzt. Die Kollegen haben gerade geschildert, was derzeit angedacht ist. Und die Kollegen vom Auswärtigen Amt werden natürlich auch prüfen, wie man diese Hilfe jetzt in den Gazastreifen bringt. Und wenn man dann unter Abwägung aller Optionen dazu kommt, dass beispielsweise für den Transport militärische Kapazitäten benötigt werden, dann werden wir das schnell und umfassend prüfen.
Nachfrage. Tatsächlich eine Nachfrage. Und zwar vielleicht, Herr Mayer, können Sie noch mal sagen, mit welchem Zeitrahmen die Bundesregierung denn für das Engagement beim Wiederaufbau bei Gaza insgesamt denkt? Also
ja, also ich würde sagen, ich meine, ich habe jetzt bewusst auch die zuständigen Ressorts einmal gebeten, auch den ganzen Strauß sozusagen aufzumachen, weil der nochmal zeigt, dass wir wirklich hier bereit sind, und der Bundeskanzler hat das in der Tat gesagt, wirklich Verantwortung zu übernehmen, weil es offenbar tatsächlich eine Chance gibt, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit zu einem nachhaltigen Frieden in der Region, und wir werden alles, was wir da politisch, auch beim Wiederaufbau etc., aber auch mit einer politischen Absicherung tun können. Das unterstützen wir sehr, sehr stark. Ich will aber auch noch mal sagen, dass wir natürlich hier jetzt Schritt für Schritt vorgehen sollten. Ja, also Stand jetzt sind die Geiseln noch nicht frei. Ja, und deshalb müssen wir jetzt wirklich dazu kommen, dass das, was der Plan ist, wirklich auch umgesetzt wird und wir endlich dazu kommen, ja, einen abgesicherten Waffenstillstand, eine Freilassung der Geiseln und dann wirklich eine Arbeit am Wiederaufbau und an einem nachhaltigen Frieden wirklich voranzukommen. Und deshalb möchte ich jetzt über Zeiträume und wie lange etwas dauern kann, wirklich an der Stelle nicht spekulieren, weil es geht wirklich jetzt Schritt für Schritt voranzukommen.
Herr Höfele. Ja, ich habe auch eine Frage zu der Mitteilung heute Morgen des Kanzlers. Der hat ja sehr umfangreich Hilfe angekündigt, aber er hat nichts gesagt zu dem wichtigen Streitpunkt mit dem Abzug der Hamas. Jetzt nehme ich mal an, wird Deutschland nicht anbieten, Hamas-Kämpfer hier aufzunehmen? Also korrigieren Sie mich, wenn doch. Aber welchen Beitrag könnte die Bundesregierung trotzdem in dieser Streitfrage leisten? Weil das ist ja jetzt ein wirklicher Knackpunkt.
Ja, also der Bundeskanzler hat, wie gesagt, sehr ausführlich geschildert in verschiedensten Bereichen, wo und wie wir unterstützen wollen, wie wir politisch unterstützen wollen, wie wir humanitär unterstützen wollen, wie wir rechtlich unterstützen wollen. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe, und dabei würde ich es für den Moment bewenden lassen.
Dann noch eine kurze Nachfrage zu der Gaza-Wiederaufbaukonferenz. Darf ich noch fragen, ist das eine deutsche Idee oder ist das mit Israel und den USA abgesprochen?
Also ganz grundsätzlich, dass Gaza wieder aufgebaut werden muss, das ist keine deutsche Idee, sondern das ist eine absolute Notwendigkeit. Dafür gibt es eine große internationale Bereitschaft. Gestern war das auch ein sehr, sehr großes Thema bei dem internationalen Treffen, das in Paris stattgefunden hat, in dem der Bundesaußenminister teilgenommen hat. Alle waren sich einig für einen langfristigen Frieden, für eine langfristige Sicherheit für Israel. Genauso ist es notwendig, den Menschen in Gaza eine Hoffnung auf ein Leben in Würde und mit einer Hoffnung auf eine gute Zukunft zu geben. Und deswegen, wie gesagt, muss es diesen Wiederaufbau geben. Was wir gemeinsam mit Ägypten jetzt beginnen, ist ein natürlich wichtiger Schritt. Es ist ein Angebot, an dem sich andere anschließen können. Insgesamt hat der Bundesaußenminister gestern noch mal betont, selbstverständlich ist es erforderlich, sich nicht nur in Gruppen sozusagen, die neben diesem Konflikt stehen und von diesem Konflikt betroffen sind, zu treffen, sondern dass auch Israel und die USA da eine Rolle zu spielen haben. Deswegen gibt es da auch einen sehr, sehr engen Austausch mit den USA, und das zusammenzuführen, das wird die Aufgabe der Politik für die nächsten Monate sein.
Herr König.
Nochmal eine kurze Nachfrage zur Wiederaufbauhilfe. Kann man da schon irgendwie eine Größenordnung nennen, was den deutschen Beitrag angeht, also über diese genannten 29 Millionen hinaus? Und noch eine ganz andere Frage. Verändert sich das durch diese jetzt sich abzeichnende Friedenslösung die militärische Zusammenarbeit mit Israel, also was zum Beispiel auch Waffenlieferungen angeht?
Vielleicht nur eine Korrektur, also diese 29 Millionen, von denen ich gerade gesprochen habe, das ist wirklich ad hoc humanitäre Hilfe, das ist noch kein Wiederaufbau, sondern das ist wirklich einfach nur die schlimmste Not zu lindern, was die Kosten des Wiederaufbaus angeht. Ich glaube, da gibt es eine Reihe von Schätzungen, die sehr weit auseinandergehen. Ich weiß nicht, ob das BMZ da konkrete Zahlen hat.
Also ich bitte um Verständnis, dass ich im Moment noch keine konkreten Zahlen dazu nennen möchte, einfach vor dem Hintergrund, dass wir da also auch gemeinsam in der Bundesregierung gerade dabei sind, unter Hochdruck die Finanzierungsfragen zu klären. Ich möchte zu dem, was ich gerade gesagt habe, noch mal kurz, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich versprochen habe, es sind 850 Übergangsunterkünfte, die wir bereitstellen. Ich habe, glaube ich, 400 gesagt. Also sollte ich es falsch gesagt haben, dann korrigieren Sie es bitte.
Dann war noch die Frage zu den Waffenexporten, glaube ich, offen.
Genau, es gab Ein Satz ja auch in der Pressemitteilung des Bundeskanzlers, wo er gesagt hat, dass wir im Lichte der weiteren Entwicklungen natürlich auch diese Fragen weiter betrachten werden. Das ist es dann aber auch für den Moment, im Lichte der Entwicklung.
Dann Herr Rinke.
Ja, Herr Giese, Herr Mayer, ich hätte ganz gerne gewusst, ob es Planungen gibt, dass der Bundeskanzler auch an dieser Wiederaufbaukonferenz teilnimmt.
Ich würde sagen, schauen wir mal, dann sehen wir mal. Bisher kann ich nichts verkünden. Nee.
Und noch eine kurze Nachfrage zu den Waffenexporten, die Sie eben auch gerade erwähnt haben. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen präzisieren, an was für Bedingungen diese Aufhebung geknüpft ist. Im Lichte der Ereignisse heißt, wie sich die israelische Regierung verhält oder woran wird das festgemacht?
Wir werden die weitere Entwicklung beobachten. Das betrifft die komplette Situation in der Region. Und dann wird man zu gegebener Zeit sich zusammensetzen und schauen, ist das jetzt ein Grund, etwas zu verändern oder nicht. Wie gesagt, viel mehr steckt da im Moment nicht hinter.
Im Moment gilt es noch, die Beschränkung.
Genau. Es gibt keine Veränderung der Position. Und im Lichte der Entwicklung zu gegebener Zeit werden wir uns das nochmal anschauen.
Herr Jessen.
Eine Frage an Herrn Giese. Sie haben am Montag hier in der BPK erklärt, Ihnen lägen keine Hinweise vor, dass Berichte über unzumutbare Behandlungen deutscher Besatzungsmitglieder der Gaza-Flotilla, Misshandlungen konkret, zutreffen. Jetzt hat zwei Tage später eine dieser dort festgesetzten Frauen erklärt, das könne nicht sein. Alle deutschen Festinhaftierten oder in Gewahrsam genommenen hätten 2-3 Tage vorher mit dem deutschen Konsul gesprochen und ihm präzise geschildert, worin die Misshandlungen aus Ihrer Sicht bestehen. Ist das bei Ihnen nicht angekommen oder zweifeln Sie an dem, was die Frauen dem Konsul gesagt haben?
Wir haben am Montag darüber gesprochen und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Na, aber und da haben Sie nur gesagt, Sie hätten Ihnen lägen keine Hinweise vor, dass es Misshandlungen gegeben habe. Jetzt hat eine der in Gewahrsam genommenen präzise gesagt, dass dem deutschen Konsul exakt Beschreibungen von Misshandlungen gegeben worden wären. Deswegen ist die Frage jetzt, und die mögen Sie bitte beantworten, sind diese Beschreibungen bei Ihnen nicht angekommen oder haben Sie sie geprüft und halten sie nicht für glaubhaft?
Ich glaube, das würde ich jetzt ungern als Entweder-Oder-Frage beantworten. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es diese Berichte gibt. Ich habe aber auch die Berichte unserer Botschaft zur Kenntnis genommen. Und das Ergebnis habe ich ja am Montag verkündet. Und dabei würde ich auch bleiben. Und wie gesagt, das ist kein juristischer Begriff. Wenn man in Gefangenschaft gerät, dann ist man in seiner Freiheit beschränkt. Das kann man als eine Misshandlung empfinden. Ich habe dafür vollstes Verständnis. Aber ob das eine Misshandlung in dem Rechtssinn ist, den Sie jetzt nahelegen wollen, das würde ich bezweifeln. Ich stehe zu dem, was ich am Montag gesagt habe.
Dann doch noch die Frage, sehr konkret. Ist das, was die Frauen, wie Sie am Mittwoch versichert haben, Ihnen als gesamte Gruppe dem Konsul mitgeteilt haben, als konkretisierter Vorwurf? Ist das bei Ihnen angekommen oder nicht?
Also ich habe die Berichterstattung, die wir dazu von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Tel Aviv bekommen haben, zur Kenntnis genommen. Und das ist die Berichterstattung, die mir vorliegt.
Heimbach noch. Und ich würde dann gerne, wenn es ganz keine dringenden Fragen mehr gibt, das Thema abschließen. Wir werden noch eine Liste an Fragen haben und Themen.
Genau. Es geht aber nochmal um die Erklärung des Kanzlers von heute Morgen. Und zwar heißt es darin ja, dass Deutschland auch eine Rolle in diesem Friedensrat übernehmen möchte. Hat man das schon bei den USA hinterlegt oder wann spricht man darüber? Und zweitens geht vielleicht an Herrn Mayer, vielleicht auch an das BMI. Also der Kanzler hat eine Entsendung von Soldaten ausgeschlossen, hat aber erklärt, dass man eventuell über EU-Programme Justiz und Polizei in den palästinensischen Gebieten unterstützen wolle. Ist es also möglich, dass deutsche Polizisten in den Nahen Osten entsandt werden und wie könnte sowas aussehen?
Ja, also auch da will ich nochmal darauf hinweisen, ein Schritt nach dem anderen. Der Bundeskanzler hat sehr deutlich gemacht, das ist uns auch wichtig, wir wollen in diesem weiteren Prozess eine Verantwortung übernehmen. Wir wollen uns auch dort einbringen, wo wir besonders stark sind. Viel von dem haben wir gerade auch schon hier auf der Bühne gehört, was wir da tun können. Und natürlich werden wir mit allen Partnern in der Region Und dazu gehört natürlich auch die US-Administration hier an der Stelle sehr klar, das auch übermitteln und natürlich in Gespräche eintreten, was dann der deutsche Beitrag am Ende sein kann. Sie haben richtig gesagt, die Frage nach militärischer Beteiligung, die stellt sich nicht, und das haben wir auch klargestellt.
Ich habe dir nichts hinzuzufügen.
Gut, dann würde ich jetzt, habe ich Herrn Haug auf meiner Liste mit einem anderen Thema. Moment, ist das
anderes Thema, Drohnen, eine Frage ans BMVG und auch ans BMI. Der Minister hat gestern sich nochmal ausführlich dazu geäußert und unter anderem gesagt, dass die Detektion von Drohnen nur möglich sei, wenn quasi Amtshilfe beantragt worden ist. In München am Flughafen war das ja auch der Fall im Endeffekt. Heißt das im Umkehrschluss, wenn die Bundeswehr, sage ich jetzt mal, aufgrund ihrer Systeme Drohnen erkennt, dass sie diese Informationen erstmal gar nicht an die zivilen Behörden weitergibt? Oder teilt man diese Informationen, wenn man die dann eben hat, auch wenn es nicht um militärische Bereiche geht?
Ja, der Minister hat sich ja gestern im Bundestag nochmal geäußert und ihm war es ganz wichtig, auch mal darauf hinzuweisen, dass die Zuständigkeiten, was Drohnenabwehr angeht, ja grundsätzlich geregelt sind. Länderpolizeien sozusagen im öffentlichen Raum, die Bundespolizei beispielsweise an Bahnhöfen und Flughäfen und die Bundeswehr entsprechend über ihren Liegenschaften. Und selbstverständlich ist es so, dass wir im engen Austausch stehen mit den Sicherheitsbehörden. Das geht auch gar nicht anders, wenn wir Drohnenvorfälle haben, auch über Kasernen, dann, und das haben wir hier ja auch schon mehrfach diskutiert, dann liegt der Verdacht sehr nahe, dass sich entsprechend halt die Bedienung dieser Drohnen außerhalb des Kasernenzauns befinden. Und natürlich sprechen wir dann miteinander. Also diese Informationen werden ja nicht von uns zurückgehalten, sondern die werden natürlich im Zweifelsfall auch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden geteilt.
Und mit Blick auf das Luftsicherheitsgesetz versucht man dann die Detektion von Drohnen da noch mit aufzunehmen. Ist das eine Möglichkeit und bis wann wird das denn kabinettsreif sein?
Herr Haug, über das Luftsicherheitsgesetz haben wir, glaube ich, schon gefühlt 100-mal gesprochen in den letzten vergangenen Bundespressekonferenzen. Also nochmal, ich wiederhole, was ich am Mittwoch gesagt habe. Luftsicherheitsgesetz wollen wir in diesem Jahr noch kabinettsreif bekommen. Und dadurch, dass das Verfahren und die Absprachen zum Luftsicherheitsgesetz noch laufen, werden wir auch keine weiteren Details dazu öffentlich bekannt geben.
Nachfrage? Oder? Dann hat Herr Rinke eine Frage zum Thema Skyranger.
Genau, eine Frage ans Verteidigungsministerium, ob Sie im Bericht bestätigen können, dass die Bundesregierung 600 Skyranger bestellen möchte.
Also ich möchte nicht über Zahlen sprechen, aber auch der Minister hat es jetzt schon geäußert. Sie wissen, dass wir verstärkt in den Bereich Drohnenabwehr investieren müssen. Es gibt eben dieses System Skyranger. Ein Prototyp ist ja auch gerade in der Erprobung. Sie wissen auch, dass derzeit 19 bestellt sind. Und das ist ja auch angekündigt worden, dass wir, wenn sich dieses System in der Erprobung bewährt, Bedarf an weiteren Fahrzeugen haben in einer dreistelligen Zahl.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, der Bericht suggeriert ja, dass diese Erprobung positiv abgeschlossen wurde. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich jetzt an der Stelle nicht bestätigen. Mein Kenntnisstand ist, dass das noch bis Ende des Jahres läuft.
Herr Hauke dazu.
Herr Harms, haben Sie denn überhaupt mehr als einen Skyranger, den Sie im Moment überhaupt beproben? Soweit ich aus dem parlamentarischen Raum höre, ist man da 16 Monate seitens von Rheinmetall in Verzug. Stimmt das?
Also ich kann bestätigen, dass wir ein System haben, das ist in der Erprobung und das noch bis Ende des Jahres. Eine weitere Bestellung ist ausgelöst und wir sind entsprechend in Verhandlungen natürlich dann noch nach zu beschaffen. Aber es ist ja nicht, oder Drohnenabwehr ist ja nicht beschränkt auf das System Skyranger, sondern Sie wissen, dass natürlich auch andere Systeme zur Drohnenabwehr in der Beschaffung sind.
Aber dass der Produzent 16 Monate im Verzug ist, was die Lieferung dieser 19 Skyranger angeht, stimmt nicht, oder?
Also das ist auch schon kommuniziert worden, dass es Verzögerungen geben wird. Und da müssen Sie sich gegebenenfalls auch nochmal an das Unternehmen wenden.
Dann habe ich in derselben Reihe Herrn Polanski zum Thema BND-Gesetz.
Genau, es geht an Herrn Mayer, die Nachrichtendienste. Bundeskanzler Merz hatte ja im September bei der Amtsübergabe im BND gesagt, dass der Nachrichtendienst mehr Geld erhalten soll und dass auch die gesetzlichen Grundlagen verändert werden sollen. Deshalb die Frage, was ist da konkret geplant bezüglich BND und Verfassungsschutz und wann sind da Gesetzentwürfe zu erwarten?
Ja, im Koalitionsvertrag wurde festgehalten, dass das Recht der Nachrichtendienste in der Tat umfassend reformiert werden soll, um die nationale Souveränität und die operativen Fähigkeiten der Nachrichtendienste auch zu stärken. Hierfür werden aktuell die entsprechenden Vorbereitungen getroffen, um das umzusetzen. Derzeit erfolgt die Entwurfserstellung und die Vorabstimmung im Ressortkreis. Vor dem Hintergrund bitte ich bis um Verständnis, dass jetzt so genauer Zeitplan ist momentan noch schwierig. Aber wie gesagt, die Arbeiten laufen, die vorbereitenden Arbeiten laufen, dass das zügig funktioniert.
Nachfolge? Sind da zwei unterschiedliche Gesetzentwürfe zu erwarten? Und wer hat die Federführung, das Kanzleramt oder das BMI?
Das müsste ich nochmal nachreichen in dem Konkretisierungsgrad.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann habe ich Frau Nasserda zum Thema rechte Blogger. Ich glaube, es war eine Frage ans BMI.
Ja, vielen Dank. An das BMI ist meine Frage. Die Rechte-Streamer-Bewegung hat sich während der Pandemie wie aus dem Boden geschossen und inzwischen sind diese rechten Streamer Armlänge der AfD. Teilweise arbeiten sie für die AfD im Bundestag oder woanders. Und das Narrativ, nämlich die Lächerlichmachung der Sicherheit und Ordnungsbehörden von Systemsturz oder vom großen Reset, ist die Rede. Warum hat das Bundesministerium des Innern bisher diese Gruppe außer Acht gelassen, während andere gefährliche Gruppen für die Demokratie auch Maßnahmen des Rechtsstaates geführt haben oder gefühlt haben? Warum ist es mit dieser Gruppe bisher noch nicht erfolgt?
Das muss ich Ihnen nachliefern.
Dann habe ich Herrn Rinke nochmal. Dazu, Herr Rinke, oder anderes Thema? Anderes Thema, bitte.
Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es gibt einen Bericht, dass es im Wirtschaftsministerium massive Bedenken gibt gegen einen Einstieg der italienischen Firma SNIM beim deutschen Gasbetreiber Open Grid Europe. Hintergrund ist eine chinesische Beteiligung an dieser italienischen Firma. Können Sie bestätigen, dass es da Vorbehalte gibt?
Vielen Dank für die Frage. Wie Sie wissen, kommentieren wir geleakte Dokumente nicht und auch zu etwaigen laufenden Investitionsprüfungsverfahren, in denen das Bundeswirtschaftsministerium eben Einstiege nicht-europäischer Unternehmen in deutsche Unternehmen überprüfen würde, kommentieren wir aus Respekt vor den Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen der Unternehmen nicht.
Okay, wenn ich die Frage dann ein bisschen allgemeiner stellen darf, hat das Wirtschaftsministerium Bedenken, dass aus China Beteiligung an der öffentlichen Infrastruktur in Deutschland vorgenommen werden, wenn gleichzeitig solche Investitionen in China nicht möglich sind?
Wir prüfen jeden Einzelfall entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, genau.
Dann habe ich Herrn Polanski nochmal.
Genau, es geht jetzt auch nochmal ans BMWE. Es gibt ja Berichte darüber, dass eine Agentur gesucht werden soll, um eine kreative und innovative Kommunikationsstrategie zu entwickeln für das Ministerium und auch die Ministerin. Zwei Fragen. Zum einen, warum braucht es offensichtlich dann diese kreative und innovative Kommunikationsstrategie? Und warum kann das nicht von der Pressestelle erledigt werden, die ja auch diverse Mitarbeiter hat?
Ja, vielen Dank. Das kann ich auch gerne etwas einordnen. Die Bundesregierung und die Ministerien sind dazu verpflichtet, die Öffentlichkeit über ihre Arbeit zu informieren. Und es ist völlig üblich, dass nicht sämtliche Aufgaben des Ministeriums mit eigenen personellen Ressourcen abgedeckt werden. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit werden dazu oftmals Agenturen hinzugezogen. Das war auch in der letzten Legislaturperiode so. Da werden dann Leistungen ausgeschrieben, wie zum Beispiel die Realisierung von crossmedialen Informationskampagnen oder auch einfach die Pflege und Erstellung von Websites. Das ist also ein relativ üblicher Vorgang und vielleicht noch zu den da im Raum stehenden Zahlen für den Auftragswert. Da wird ein Rahmenvertrag zurzeit ausgeschrieben. Das heißt, da wird eine Maximalsumme an Leistungen in den Ausschreibungsunterlagen genannt. Damit ist nicht verbunden, dass tatsächlich in dieser Höhe Leistungen abgerufen werden, sondern das schafft nur einen Rahmen und dann können eben je nach Bedarf bis zu diesem Gegenwert maximal Leistungen vom Ausschreibungsgewinner abgerufen werden.
Aber der Rahmen wären 12 Millionen Euro, das ist korrekt.
Das ist auch die Zahl, die mir vorliegt.
Bitte?
Das ist die Zahl, die auch mir vorliegt.
Falls ich keine weiteren Fragen mehr übersehen habe und es auch keine anderen Fragen mehr gibt, sind wir hier am Ende. Und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. I'm thinking of a question.